Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Mit Knut Elstermann.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön. Schön, dass so viele Leute hier sind. Sie alle sind glücklich und erleichtert. Dankeschön. Sie alle sind glücklich und erleichtert, dass dieses langweilige Jahr vorbei ist, diese Berlinale freie Zeit endlich vorbei ist, dass seit gestern wieder Filmfestspiele sind in Berlin und dass wir auch wieder senden. Und zwar ab heute täglich bis 0 Uhr. Jeden Tag, wissen Sie, können Sie herkommen oder uns auch hören, können eben tolle Leute sehen, Gäste hier begrüßen und vor allem mit uns diskutieren über die Filme. Wir sind zu hören, nicht nur hier bei uns, Radio 1, sondern auch wieder Bremen 2. Das war früher das Nordwestradio, glaube ich, hießen. Die habe ich jetzt umbenannt, Bremen 2. Klingt auch viel griffiger, finde ich. Also ganz herzliche Grüße auch in den Norden und schön, dass Sie jeden Abend auch bei uns sein werden. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Wir haben jeden Abend auch immer einen exzellenten Gast, Männer oder Frauen, die eben mit Film zu tun haben und die für uns diesen schweren Job übernehmen, sich einfach mal reinzusetzen in die Pressevorführung. Also gar nicht so richtige fröhliche Menschen, sondern eben so lauter Kritiker. Stellen Sie mal vor, 4000 Kritiker auf einen Haufen, das ist jetzt auch nicht immer so angenehm. Die gucken für uns Filme mit uns gemeinsam und jeden Abend reden sie dann über das, was sie da gesehen haben. Und heute ist es zum Auftakt gleich ein wunderbarer deutscher Schauspieler. Ich glaube, er ist gefühlt so in jedem zweiten deutschen Film und er hinterlässt immer einen ganz großen, ganz tiefen Eindruck. Wir kennen ihn schon wahnsinnig lange. Ich glaube, die erste Rolle, da warst du 16 oder sowas. Das war also Schuld sind immer die anderen. Dann kamen so großartige Filme wie, nicht zu vergessen, RBB-Produktion, Goldene Gans. Er kann wirklich alles spielen. Also die harten Jungs, die glücklosen Ganoven, wie jetzt gerade Nur Gott kann mich richten, läuft aktuell sehr erfolgreich im Kino. Oder eben auch eine fröhliche Märchengestalt. Oder eben auch einen ganz normalen deutschen in Brüder, was mich auch sehr freut, dass sowas auch inzwischen mal möglich ist. Edin Hasanovic hat den Job heute für uns übernommen. Herzlich willkommen, Edin. Ja, genau.
Hallo.
Willkommen.
Hallo, danke.
Schön, dass du den Job übernommen hast erstmal. Und heute Morgen um 9 Uhr, wir trafen uns. Du warst wirklich ganz pünktlich da und ganz tapfer, hast auch sofort zugesagt. Wirklich, haben wir uns sehr drüber gefreut. Da war dir vielleicht das Ausmaß noch nicht so ganz klar.
Nee, es ist ja jetzt Berlinale Zeit. Ich habe 3 Stunden geschlafen und habe dich eigentlich verflucht heute Morgen, als ich um 7 aufgewacht bin nach 3 Stunden. Und dann gleich der erste Film, wo ich 60-jährige depressive Lesben irgendwie... Es war nicht ohne heute Morgen.
Das stimmt, aber er ist tapfer wach geblieben. Ich habe es kontrolliert und muss daher auch ein Urteil abgeben. Aber darauf kommen wir noch. Erstmal, Edin, ich habe ja so gerade gesagt, also wahnsinnig viele Filme. Es sind auch in diesem Jahr wieder viele Projekte. Du bist 25 Jahre alt. Ein Projekt jagt das andere. Machst du das jetzt alles, weil du denkst, ach, vielleicht ist mit 30 Schluss?
Nö, ich mache, weil ich davon lebe und weil es mein Job ist. Ganz einfach. Weil ich das liebe und weil ich dankbar bin, dass ich so viele Angebote gerade habe und es mir aussuchen darf. Deswegen mache ich es.
Du bist auch richtig reingerutscht, kann man sagen, nicht? Also mit jungen Jahren schon so? Wie war das? Oder war es eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will Schauspieler werden?
Es war eine bewusste Entscheidung, wie man sie mit 12 treffen kann. Ich wollte unbedingt Schauspieler werden, schon immer. Und mit 12 bin ich dann in der Agentur und hatte das Glück, dass ich dann gleich in der Woche 2 Castings hatte. Und das, was ich dann gedreht habe, KDD Kriminaldauerdienst, vielleicht kennt das noch irgendjemand von Ihnen. ZDF-Serie damals hat mir dann alle Türen geöffnet.
Stimmt, das ist wirklich als Kinderdarsteller angefangen.
Ja, mit 12.
Du bist aufgewachsen in Hellersdorf, ne? Ja. Und aber geboren in Bosnien. Und ich habe jetzt gerade zum ersten Mal übrigens, hast du dich gerade mit einem jungen Mann da draußen unterhalten. Ich glaube, auf Bosnisch war das.
Ja, richtig. Ja.
Aber du bist ja da geboren und als ganz kleiner Junge hierher gekommen. Wie war das?
Ich bin dort geboren und als Baby, als Säugling hergekommen und trotzdem bin ich der Sprache, Kultur und Mentalität sehr verbunden immer noch.
Aber ist, glaube ich, das zu Dienst an deiner Mutter oder wie war das?
Ja, es ist alles der Mutter zu verdanken. Alles. Ja. Gutes und Schlechtes, das ist alles die Mutter ist schuld.
Aber sie hat dich zweisprachig erzogen, denn dein Vater war ja nicht in der Familie.
Genau, das war ja sehr wichtig, dass ich das nicht verlerne. Ja. Ich bin im Deutschen, ist der Wortschatz besser und ich spreche, glaube ich, auch ganz gutes Deutsch. Ich verstehe mich hoffentlich alle, aber im Bosnischen bin ich ja auch ganz okay.
Edin, dann sag uns doch mal, ich glaube, es wäre das erste Mal, dass wir hier bosnische Klänge hören. Irgendwie sowas in Richtung, schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich riesig, heute Gastkritiker zu sein bei Radio 1.
Genau, genau, Knut. Dobar dan, drago mir, dass sam ovde, ja sam Edin Hasanovic iz Bosne i Herzegovine.
Vielen Dank dir, Edin Hasanovic, heute unser Mann. Danke dir. Heute bei uns zu Gast, als erster Gast in der Radio 1 Lounge, ist Edin Hasanovic, unser Gastkritiker und der wahnsinnig viel dreht, wahnsinnig viel macht und wirklich eindrucksvolle Rollen uns auch so immer wieder hinstellt. Ich habe gerade gesagt, Brüder, als Fernseh-Event war für dich vielleicht dann auch mal was Neues und was anderes, weil die Rolle ja auch so eine Normalität irgendwie auch hatte, nicht?
Naja, sie fängt sehr depressiv an und konvertiert dann zum Islam, radikalisiert sich, geht nach Syrien und kämpft dort. Weiß nicht, wie normal das ist.
Ja, aber es geht aus der Normalität heraus, weißt du? Also es fängt so an, es ist nicht von vorne. vornherein jetzt der Flüchtling oder der Mann mit Migrationshintergrund, was du oft gespielt hast.
Was das Besondere daran ist, ist, dass ich, dass es ein Kampf war, dass ein Hasanovic einen Jan Welke spielt. Ja. Da musste sich der Regisseur bei der Redaktion einsetzen. Und ich glaube, wir sind in einem Zeitalter 2018 in einem Land, wo man sich langsam an solche Namen gewöhnen sollte.
Ja. Wir können sie auch inzwischen mühelos aussprechen. Also das,
sag mal.
Edin Hasanovic.
Perfekt. Ja.
Aber ich habe es lange genug. Wir kennen uns lange genug. Jetzt kommt, lass uns den Job machen. Also du bist heute unser Kritiker. Ich muss dazu sagen, Edin war ziemlich erschrocken, welche heftigen Reaktionen es da so gibt. Man denkt ja, die Kritiker sind ganz cool, war aber nicht so, ne?
Ja, ich habe ja heute gefragt, also ich meinte euch hier, die hier sind, ob das denn normale Menschen sind. Knut hat verstanden, ob das normale Menschen bei uns im Kino sind und er meinte, nee, das sind Kritiker. Das fand ich sehr lustig. Und es wurde tatsächlich geboot. Bei einem der beiden Filme wurde am Ende geboot.
Ja, ja, was ich nicht richtig finde übrigens. Also man kann das später schreiben, man kann es sagen, aber so eine spontane Reaktion, vielleicht soll man als Kritiker doch erstmal auch so setzen lassen. Wir hatten jetzt den ganzen Tag Zeit, unsere Reaktion wirklich nochmal zu verarbeiten. Las Herederas. Herederas. Das heißt also, die Abenden, bleiben wir jetzt dabei. Das ist Spanisch. Ein Film aus Paraguay. Zum ersten Mal, glaube ich, dass Menschen gedenken, dass wir einen Film aus Paraguay haben. Noch dazu ein Debüt von Marcello oder wahrscheinlich dann Marcello Martinezzi. Und dieser Film, das ist eben, was du sagtest, die depressiven Lesben, die wir da kennenlernen. Vielleicht kannst du die erstmal so schildern. Die sind offenbar schon beide, diese beiden Frauen, extrem lange zusammen.
Was darf ich denn erzählen?
Alles. Ich glaube, das ist nicht so ein Ding, wo man dazu richtig, vielleicht den absoluten Schluss nicht.
Okay, also es geht um zwei, ich glaube so um die 60 Frauen, die sich lieben, aber auch geheim lieben. Und so richtig glücklich ist die eine von denen nicht. Sie hat Angstzustände und ist depressiv. Und die andere kommt aus irgendwelchen Geldproblemen, kommt die in U-Haft. Eines Tages steht dann plötzlich eine alte Frau da vor der Tür und sagt zu der Depressiven, dass sie bitte möchte, dass sie rumfährt, dass sie irgendwo hinfährt zu ihrer Kartenrunde. Und das ist so der erste Dominostein, der angeschoben wird, um diese depressive Frau aus ihrem Leben rauszuholen.
Also damit hast du wunderbar diesen Film erklärt, finde ich, in kürzester Zeit. Dann lass es uns noch ein bisschen vertiefen, weil reizvoll ist ja, dass für beide Frauen sich dann plötzlich was öffnet. Übrigens, man bekommt nicht so ganz genau mit, warum die eigentlich ins Gefängnis muss. Ja, hat offenbar Riesenschulden, hat was mit der Finanzkrise auch zu tun. Sie sagt immer, es sind Schulden, die anderen sagen Betrug. Aber im Gefängnis zum Beispiel macht sie auch wie interessante Erfahrungen. Also das ist ja nicht so trist, wie wir uns das vielleicht vorstellen.
Also wir haben da tanzende Frauen gesehen und es ist sehr belebt und es war keine Gefängniszelle, glaube ich, die wir gesehen haben, sondern eher so der Hof immer. Und die Frauen, also es war irgendwie, also ich hätte da nichts dagegen, mal besuchen zu gehen.
Die erzählen sich Geschichten, das ist wirklich sehr lebendig, auf immer was los, auf wie kommen Besucher, Kinder rennen darum. Das war also für sie eine neue Erfahrung. Und jetzt, was du sagst, also die Frau, die zurückbleibt, und das hat mich wirklich sehr berührt. Sie ist ja introvertiert, sie malt, sie hat diese schöne alte Wohnung. Und solche fand ich so toll, Edin, war so eine Beobachtung, wie diese Wohnung sich so auflöst. Sie verkauft ja alles so. Und es war nicht nur traurig. Ich finde, diese vermöhlte, alte, mit Ölgemälden beschwerte Wohnung wird plötzlich offener, so wie sie ja vielleicht auch, so als Spiegelbild?
Ja.
Hast du es auch so gesehen?
Ja, Knut, habe ich genauso gesehen wie du. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das freut mich sehr. Was erlebt sie dann? Sie hat ja schon, das können wir auch schon erzählen, wir spoilern nichts.
Sie erlebt dann, also sie fährt dann diese alten Frauen zu ihrer Kartenrunde und wartet dann, bis sie fertig sind und sieht eine jüngere Frau, die sie dann auch mitnimmt, die sie dann auch verpflichtet, ihre Fahrerin zu werden. Und dort entsteht eine kleine, ich sag's einfach, Liaison. Es ist aber ganz, ganz zart. Also ich kann so viel sagen, dass nichts zwischen denen passiert. Aber dass es einen Moment gibt, wo man denkt so, und sie denkt es auch. Und dann sage ich, glaube ich, nichts mehr. Aber es ist ganz, ganz zart und vor allen Dingen großartig gespielt von allen. Von allen. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass es Laienschauspieler waren. Also ganz, ganz authentisch, die Blicke und die Sprache. Unglaublich gut geführt. Regie großartig.
Also eine der beiden ist wohl offensichtlich gar nicht Schauspielerin. Anna Brun und Margarita Irun sind die wahrscheinlich auch ganz bekannten Leute inzwischen in Paraguay. Und mir ging es auch so wie die. Also die spielen das so zärtlich, so leise auch. Das ist nur angedeutet. Und wenn die zum Beispiel das erste Mal mit dem Auto losfährt, das ist dann auch ein Schritt schon mal raus, dann fährt sie durch diese merkwürdige Ausfahrt in diesem ja düsteren Haus.
Und man muss sagen, dass sie ganz doll Angst vorm Autofahren hat, weil sie keinen Führerschein hat. Und dass genau sie als Fahrerin engagiert wird, ist sehr lustig. Und ich hatte total Angst, als du mich gefragt hast, hierher zu kommen, weil ich nie einen Film gucken kann wie ein normaler Zuschauer, sondern immer irgendwie dahinter gucken. Mir ist das hier auf ganz langen Strecken gelungen, das zu vergessen. Und das heißt für mich zumindest irgendwas Gutes.
Ja. Finde ich auch. Und wenn sie dann so rausfährt, das ist eine Öffnung, eben wie so ein Geburtskanal, auch hin zu einem neuen Leben. Also mich hat der Film also als Erster jetzt hier richtig begeistert. Und morgen übrigens wird Marcello, das werden wir erfahren, Martinez auch zu uns kommen. Also er wird morgen über diesen Film reden als Debütant hier bei der Berlinale. Ist eine tolle Sache eigentlich, nicht? Dass so ein junger Typ mit seinem ersten Film...
Ist gelungen. Fertig. Ist gelungen. Für neun vielleicht nicht, für die Uhrzeit irgendwie ein bisschen später, aber ist wirklich ein ziemlich guter, langsamer Film. Nicht lang, aber langsam. Und ist am Anfang ein bisschen depressiver, wird dann immer heiterer, glaube ich.
Ja. Und dass bei Frauen da sind, die sich da lieben, das spielt im Prinzip gar keine richtig große Rolle. Das ist einfach so.
Ganz wichtig, heutzutage. Ganz wichtig. Es gibt, glaube ich, eine einzige Männerrolle und die ist hinten in der Unschärfe. Ansonsten nur Frauen. Auch mal ganz angenehm.
Absolut. Elina Sanamit, eine erste Kritik hier bei uns zu Die Erbinnen aus Paraguay im Wettbewerb der Berlinale, hier auch noch mehrfach zu sehen. Danke, Elin.
Danke dir.
Ja, wir ziehen das hier durch. Jeden Abend können Sie herkommen bis 0 Uhr. Von 22 Uhr an sind wir immer hier und wir machen auch immer noch ein bisschen länger. Also wenn die Berlinale ja eigentlich quasi vorbei ist, am Samstag mit den Preisen geht es bei uns am Sonntag nochmal weiter. Dann haben wir unseren eigenen Preis nach wie vor und dieses Jahr ein ganz besonders wichtiger Preis für uns, 20 Jahre Panorama Publikumspreis, und zwar für Doc und für Spielfilm. Ab heute wird abgestimmt und die erste Kandidatin steht jetzt hier. Also ihr Film könnte es durchaus sein. Dann, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen von diesem Film sehr bewegt sind. Vor allem junge Menschen, kann ich mir denken, die auf die Grundfragen, auch ihre Existenz zurückgeworfen werden in diesem eben wirklich sehr tiefgründigen Film. L'Animale heißt dieses Werk aus Österreich. Bitte begrüßen Sie die Schöpferin des Drehbuchs und eben die Regisseurin Katharina Mückstein. Hallo Katharina, willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und ich habe es gerade gesagt, für junge Leute vielleicht ein ganz besonders wichtiger Film. Er läuft im Panorama, aber er läuft auch einmal eben in der Jugendreihe Generation. Wie nennt man das so? Crossover?
Cross-Section,
genau. Ist dir das sehr wichtig, dass der eben auch da zu sehen ist bei den Jungen?
Ja, also mir ist der Kontakt zu einem jüngeren Publikum unheimlich wichtig. Einerseits natürlich, weil es in diesem Film unter anderem um das Erwachsenwerden und Identitätsfragen geht. Aber ganz einfach auch, weil ich es so wichtig finde, einer jüngeren Generation das Kino wieder näher zu bringen.
Ja, also müssen wir unbedingt danach mal reden, was die Leute da geredet haben, weil das interessiert mich sehr, wie die darauf reagieren. Sie haben ja eben eine Heranwachsende, die bei ihrer Mutter immer so jobbt, also sie macht erstmal ihr Abitur, ganz klar, aber sie macht auch den Job bei der Mutter. Das hat vielleicht fast schon was Symbolisches, weil die Mutter hat einen tollen Beruf, ne?
Ja, also in meinem Film ist die Mutter eine Tierärztin und auch eine sehr ehrgeizige Mutter, die eben für ihre Tochter gewisse Karriereabsichten hat. Ja, mir ist es in all meinen Filmen gibt es irgendwie immer so eine Mutter-Tochter-Beziehung, weil mir das auch im Heranwachsen in den Filmen, die ich gesehen habe, gefehlt hat. Ich finde, wir kennen so viele Geschichten über Väter und Söhne und Mutter- und Tochter-Beziehungen werden oft auch so oder wurden in der Vergangenheit oft so klischiert auch erzählt. Und deshalb hat das für mich immer eine Rolle gespielt.
Also die Mutter hat diese Tierarztpraxis und möchte natürlich gerne, dass die Tochter die auch übernimmt. Sie muss auch ein bisschen mitmachen, schon ein bisschen fummeln, ein bisschen mitoperieren, da am Kater rumschnippeln und so eine Sachen. Also ich sage nochmal, ist das vielleicht auch was Symbolisches, dass gerade Tiere ja durchaus in deinem Film eine große Rolle spielen, auch der Umgang mit Tieren?
Ja, also für mich, also es ist ja eben der Filmtitel L'Animale, bedeutet das Tier auf Italienisch, kommt von einem italienischen Chanson von Franco Battiato, das im Film auch eine wichtige Rolle spielt. Aber das Tier als Symbol zieht sich durch meinen ganzen Film. Und die Absicht dabei ist eigentlich zu thematisieren, was sind wir, also Tier oder Mensch, und was ist der tierische Anteil in uns. Und ich meine das eben vielleicht nicht so, wie man üblicherweise das Tierische oder das Animalische beschreibt, sondern ich meine eigentlich so etwas wie eine Unverstelltheit. Weil ich finde eben, das Besondere an Tieren ist, dass sie halt keine Instrumente haben, sich zu verstellen. Sie sind immer authentisch, wir können ihnen immer ablesen, wie sie sich fühlen. Sie können nichts verstecken, im Gegensatz zu uns Menschen, die wir ein riesiges Repertoire an Masken haben. Und das ist eigentlich das Thema des Films. Also wie authentisch können wir sein und wie sehr sind wir einfach von gesellschaftlichen Zwängen oder einem gesellschaftlichen Korsett eingeschränkt, uns zu zeigen.
Das hast du jetzt wunderbar zusammengefasst, worum es in diesem Film geht. In der Tat ist ja fast jede Figur in irgendeiner Weise damit beschäftigt, die wahre Existenz zu verleugnen oder den wahren Weg noch nicht gefunden zu haben. Nehmen wir den Vater zum Beispiel, der auch eine ganz anrührende Figur ist, weil er ja im wahrsten Sinne des Wortes sich nicht geoutet hat, was in der Familie sicherlich auch sehr schwer ist. Aber warum war dir neben dieser Mutter-Tochter-Beziehung, die im Zentrum steht, diese Figur so wichtig und du behandelst sie wirklich sehr liebevoll, finde
ich? Ja, also ich finde halt, dass wir in einer Zeit leben, in der Freiheit irgendwie ein großes Wort ist. Also es gibt so diese kapitalistische Erzählung, dass wir alle so frei sind und in unserer Identitätsfragen so frei sind zu wählen. Und tatsächlich finde ich aber, leben wir in einer Zeit, in der eben alte Werte und alte Vorstellungen, sei es von Geschlechterrollen, aber auch also Hierarchien in der Gesellschaft, eigentlich noch sehr stark vorhanden sind und auch sehr stark kollidieren mit progressiven Vorstellungen von einer persönlichen, aber auch gesellschaftlichen Freiheit.
Trotzdem, das klingt jetzt natürlich alles auch sehr schwer und sehr wuchtig, hat der Film ja so eine erzählerische Leichtigkeit. Der ist in Episoden erzählt, wie er geht mal zum einen, dann zum anderen. Hat auch einen eigenen Humor, wie ich finde. Also du hast schon auch versucht, diese Geschichte zu erzählen und uns die Figuren sehr nahe zu bringen. Gerade das Mädchen, über das wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben, die ja den wahren Reifeprozess macht, nicht? Abitur, Matura hat ja mit Reife zu tun, aber man hat den Eindruck, die lernt ihre Reife nicht in der Schule, sondern im Leben?
Ja, also ich meine, mir ist es sehr wichtig, in meinen Filmen meine Erzählabsicht ist eigentlich immer an den Figuren orientiert und immer mit dem Wunsch, diese Menschen liebevoll zu betrachten. Und auch wenn sie scheitern an ihren Vorhaben, wie eben der vorhin erwähnte Vater, so möchte ich doch immer das wertschätzen, dass sie zumindest etwas versuchen oder zumindest anerkennen, dass sie vor großen Schwierigkeiten im Leben stehen.
Und denkst du, dass dieses Mädchen seinen Weg vielleicht besser geht als die Erwachsenen, weil sie hat ja das Scheitern eben auch vor Augen?
Also eigentlich, der Film hat ja ein eher offenes Ende, es ist alles möglich. Und mir war es eher wichtig, in dieser Generationenfrage zu zeigen, dass es halt für junge Leute ist es natürlich viel einfacher, weil sie das Leben vor sich haben, gewisse emanzipatorische Schritte zu machen. Die Eltern hingegen in meinem Film sind schon sehr gesettelt und ich wollte das auch anerkennen, dass man immer wieder im Leben große Identitätsfragen aufmachen kann, wenn man sich das traut und eben das Publikum ermutigen, egal welchen Alters, sich diesen Fragen zu stellen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es schwieriger wird, also je länger man irgendwie in gefestigten Rollen sich befunden hat, da nochmal auszubrechen. Aber ich denke, es ist nie zu spät.
Unbedingt. Also wir ermutigen jetzt das Publikum auch, nämlich sich diesen Film anzusehen, und zwar aller Generationen, wie du sagst, ob in der Generationssektion oder eben im Panorama, der Film L'Animale. Und ich kann ganz kurz dazu sagen, Katharina hat studiert bei Michael Haneke, der war dein Filmprofessor, aber du hast tatsächlich, natürlich spürt man irgendwie auch seine Größe, aber man merkt die ganz eigene Handschrift, die eigene Intensität, auch den eigenen Humor und die Wärme und die Eleganz, die wirklich ganz typisch für dich ist in diesem Film L'Animale. Also ein Kandidat für den Panorama-Publikumspreis. Haben wir den ersten jetzt schon. Vielen Dank, schön, dass du bei uns warst.
Danke.
Der Berlinale Night Talk, jeden Abend ab 22 Uhr hier aus der Lounge zu hören auf Radio 1 und auch auf Bremen 2. Wir haben also auch den Norden gut im Griff und freuen uns sehr, dass die Hörer und Hörerinnen wieder dabei sind und dass wir jetzt auch eine Frau begrüßen dürfen, die eine gute Bekannte inzwischen für uns ist. Vor 2 Jahren war sie hier mit ihrem schönen Film über diese Liebesgeschichte von Porzellan und Ingeborg Bachmann. Ein Film, der auch mit Spielelementen gearbeitet hat, also halb Spielfilm, halb Dokumentarfilm war, eben diese große Dichterliebe, diese schwierige Liebe beschrieben hat. Jetzt 2 Jahre später ist sie da mit einem Film, der wirklich in diese Zeit passt, als hätte sie es genau berechnet. Also es kann kaum einen wichtigeren Film zurzeit geben, als diesen hier auf der Berlinale im Forum läuft. Ich freue mich sehr, dass die Schöpferin von Waldheims Walzer bei uns ist. Ruth Beckermann aus Österreich. Hallo, willkommen.
Hallo.
Ruth hat schon angedroht, sie wird, weil ich das so liebe, so wienerisch reden, dass wir überhaupt nichts verstehen. Wir werden mal sehen, wie wir uns verständigen. Ich freue mich immer sehr, dass du wieder da bist und dass wir über dieses Werk reden können, dass wir dich ja da, es geht um Waldheim, es geht um die Affäre damals, um die Wahl dieses Mannes zum Präsidenten, aber der für dich ja sehr viel persönlicher ist, als ich das am Anfang auch nur geahnt habe, denn es gibt eine Protestaktion, die man sieht in diesem Film, also schwarz-weiß gedreht, Dokumaterial, da bist du auch, du bist nicht zu erkennen, muss man auch sagen, aber du bist dabei. Was war das für eine Situation?
Na, ich habe damals gedreht. Also ich war sowohl Aktivistin, natürlich gegen Waldheim, wie auch Filmerin und habe mit so einer, ich meine, das Ganze ist 30 Jahre her, also es war so eine ganz frühe Videokamera, schwarz-weiß, und man hat noch den Rekorder sich da über die Schulter gehängt. Und das war das erste Mal, dass ich selbst gedreht habe. und habe dieses, also in dem Film gibt es natürlich sehr viel anderes Material, aber es gibt auch Material, das ich selbst gedreht habe.
Genau, das sieht man im Film und du sagst es auch, du bist gleichzeitig Protestierender, aber auch Dokumentierender und neben all den anderen Themen, die ja politisch so extrem wichtig sind, verhandelst du auch diesen Konflikt. Das ist ja auch ein Konflikt. Kann man überhaupt etwas dokumentieren, das man gleichzeitig eben auch protestierend begleitet?
Ja, man möchte, also ich möchte ja immer ganz nah dran sein und ich bin ja auch mit der Kamera mittendrinnen und stehe nicht irgendwo, so wie das Fernsehen mit einem Teleobjektiv. Aber natürlich wollte ich auch wirklich mitschreien und mittun und das kannst du halt nicht, wenn du die Kamera hältst. Also das war immer so ein Konflikt und den hat man ja oft, wenn man einen Dokumentarfilm macht. Aber in dem Fall war es halt ganz besonders und ich thematisiere das halt auch in meinem Text, weil das, der Film ist einerseits ein historisches Dokument, glaube ich, aber auch natürlich ein autobiografisches.
Ja, genau, das meine ich eben. Das macht die Sache auch so spannend, finde ich, dass es diesen persönlichen Zugang gibt. Ich denke, wir sollten es vielleicht noch mal kurz erklären, weil es mag Leute geben, die sich jetzt daran nicht so gut erinnern können wie wir.
Was da die viel jünger sind. Der Fahrer, der mich heute abgeholt hat, der wusste natürlich nicht, wer Kurt Waldheim ist. Und das kann man auch nicht erwarten. Ich meine, das ist eben, ich glaube jetzt 32 Jahre her. Und Kurt Waldheim war UNO-Generalsekretär, 10 Jahre lang. Und danach hat er noch immer nicht genug von Karriere, sondern hat dann noch als schon 70-Jähriger für die Präsidentschaft in Österreich kandidiert. Und während seines Wahlkampfs wurde aufgedeckt, dass er in seinen Autobiografien, sowohl schriftlich wie mündlich, 2 Jahre seines Lebens, und zwar 2 Jahre während des Krieges, einfach verschwinden hat lassen, beziehungsweise geschrieben hat, er hat in Wien studiert und seine Frau hofiert und geheiratet. In Wirklichkeit war er am Balkan aktiv, als Intelligence Officer, also nicht unwichtig. Und diese Aufdeckung mitten im Wahlkampf hat dann zu einem unglaublichen Skandal geführt, weil einerseits kamen diese Fakten raus, andererseits wurden sie in Österreich nicht nur von ihm geleugnet, sondern vom ganzen Staat. Es gab so einen patriotischen Schulterschluss, wir Österreicher wehren uns jetzt gegen das böse Amerika, gegen den bösen jüdischen Weltkongress, gegen die Juden der Welt und so weiter und so weiter. Das ist alles nicht wahr.
Es ist unfassbar übrigens, wenn man das heute nochmal sieht, man hat es auch vergessen oder vielleicht sogar verdrängt, was da an antisemitischen Dingen offiziell im Fernsehen erzählt wurde, das ist unglaublich, aber ich finde eigentlich fast noch unglaublicher und das habe ich auch verdrängt, er wurde ja doch gewählt. Vielleicht ist das der größte Skandal.
Naja, du musst bedenken, damals gab es noch die Kriegsgeneration und die haben ihn durch die Bank gewählt. Aber das Wichtigste ist, und das war das Besondere an dieser Affäre, man muss ja wissen, dass Österreich bis zu dieser Waldheim-Affäre 1986 sich ja als erstes Opfer der deutschen Nazis stilisiert hatte. Ja? Und Waldheim hat ja unbedachterweise gesagt, ich habe im Krieg nur meine Pflicht getan. Jetzt, was hieß das? Die offizielle Version war, wir Österreicher wurden in die Wehrmacht gezwungen. Er hat aber gesagt, er hat seine Pflicht getan. Damit ist schon was aufgebrochen, was im Endeffekt dann zu einer großen Wende und zu einem ganz wichtigen Moment in Österreich geführt hat, weil zum ersten Mal wurde darüber, über die Rolle Österreichs während der Nazizeit überhaupt diskutiert. Das, wir haben ja bis dahin, ich habe mein ganzes Leben bis dahin so unter so einer Dunstglocke gelebt, wo wir natürlich wussten, wie es wirklich war. Und das, die offizielle Version war, wir waren Opfer.
Also diese ganze Affäre, der Skandal, hat wirklich tief gerührt ans Nationalbewusstsein, ans Selbstbewusstsein auch von Österreich. Das zeigt dein Film übrigens sehr genau und das ist hochinteressant und sehr spannend. Trotzdem ist es ja ein historischer Stoff. Warum hast du den gerade jetzt dir nochmal vorgenommen, das Material gesichtet, diese unfassbaren Diskussionen auf den Straßen dir nochmal angesehen, also diesen Film jetzt gemacht? Warum gerade?
Ich habe eigentlich den Film 2013 begonnen. Da war weder von Trump noch von AfD und FPÖ in der Regierung die Rede. Ich habe dieses Material wiedergefunden, habe es mir mit jungen Menschen, unter anderem meinem eigenen Sohn, angeschaut und die waren so schockiert und die wollten dann so viel wissen drüber, weil sie es eben nicht erlebt hatten. Und ich habe dann begonnen, diese Geschichten zu erzählen. Dann hat jeder gesagt, mach doch einen Film draus. Ja? Und dann habe ich begonnen, mir dieses Archivmaterial anzuschauen. Und habe aber dann aus verschiedenen Gründen die Geträumten gemacht und erst vor, also 2016 bin ich wieder in die Archive und habe an dem Projekt weitergearbeitet und ich wusste natürlich nicht, ich habe es wirklich nicht geplant, dass das jetzt so aktuell wird, ja.
Das ist es jetzt aber eben, ja, wenn man ihn findet.
Ja, leider, muss man sagen.
Und wenn man ihn sieht heute, dann fragt man sich auch etwas. Du zeigst ihn ja auch, er hat ja lange im Amt noch gesessen. Österreich war quasi ja isoliert. Er wurde nicht eingeladen, die Leute haben ihn ignoriert in der ganzen Welt. Meinst du, dass das eine Folge hatte für das Land, die dann vielleicht sogar noch spürbar ist? Oder ist das tatsächlich jetzt irgendwie zu den Akten gelegt, was damals passiert ist?
Also ich denke, rückblickend, diese Affäre war das wichtigste Ereignis in Österreich in der nach dem Krieg. Das hat eine wirkliche Wende hervorgerufen. Österreich hat sich dann zu seiner Mitschuld bekannt. Es ist der Beginn einer Zivilgesellschaft. Das sieht man auch schon im Film, dass Leute auftreten, Intellektuelle, aber auch Professoren, Richter und so weiter, die endlich mal sagen, was Sache ist. Das gab es vorher nicht. Das war wirklich so eine Glocke. Und das hat sich einfach sehr gut ausgewirkt. Ich sage oft, dank Waldheim hat sich Österreich besser entwickelt. Jedenfalls eine Zeit lang. Wie das jetzt ist natürlich... Ja.
Da würde ich zum Schluss gerne nochmal drauf kommen. Es gibt eine große Erklärung, die auch hier veröffentlicht wurde, die auch hier diskutiert wird von vielen Künstlern und Künstlerinnen aus Österreich, Filmemacher, auch Katharina, die vorhin bei uns war, hat da unterschrieben. Also was ist so die Grundaussage? Warum habt ihr das gemacht? Worin ist der Inhalt sozusagen zu sehen?
Na gut, wir haben jetzt eine Regierung, die 6 Wochen im Amt ist und es ist ein Horror. Es ist so, dass jede Woche ein neues, heißes Thema rausgebracht wird, das die Menschen aufhetzen soll. Es wird ein Problem erfunden, das nicht existiert, und es wird irgendeine Gruppe definiert, die zu Feinden gemacht werden soll. Ob das jetzt die Asylanten sind, die Ausländer allgemein, die sogenannten Sozialschmarotzer. Es werden Sexualattentäter in Mengen erfunden, um Gesetze zu verschärfen. Also es ist eine Law-and-Order-Gesinnung. Und es geht in einer Rasanz vor sich, dass man den Atem anhält. Also es ist ganz anders als damals. Es ist irgendwie quasi die Umkehr. Man will alles, was sich in diesen letzten 30 Jahren zum Besseren entwickelt hat, wieder zurückschrauben. Plus Burschenschaften. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland wirklich weiß, was Burschenschaften sind. Das sind diese Studenten, die sind deutschnational, die sind zum Teil wirklich narzisstisch. Und von diesen Leuten sind 20 in der Regierung bzw. in den Kabinetten dieser Minister, ja. Das muss man sich vorstellen, mit Schmissen und so weiter. Ja.
Und diese Erklärung?
Unsere Erklärung, es waren ja nicht nur die Filmschaffenden. Ja. Es waren viele Gruppen von den Schriftstellern über Universitätsprofessoren, die einfach protestieren, dass solche Menschen in der Regierung sind und das Land jetzt mitregieren.
Aber eben in dieser Erklärung oder darunter lesen wir viele große Namen des Kinos in Österreich. Fast so ein Who is Who, finde ich. Also alle großen Namen sind da vertreten. Auch deiner eben, der Name von Ruth Beckermann, die den Film gemacht hat, Waldheim, Waldsand. Auch wenn du sagst, verstehe ich gut, das war ein Teil der Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite haben vielleicht Leute wie Waldheim auch die Geister losgelassen. Darf man auch nicht vergessen, die Büchse der Pandora, des Populismus eben geöffnet. Kann man so und so sehen, kann man alles diskutieren anlässlich dieses Films, der jetzt noch mehrfach zu sehen ist im Forum. Wir fangen ja wirklich gerade erst an. Auch morgen läuft da zum Beispiel Waldheims Walzer von Ruth Beckermann. Herzlichen Dank dir.
Danke.
Radio 1 auch in diesem Jahr wieder das Berlinale Radio und ich hoffe, Sie haben schon gemerkt, auch in dieser ersten Stunde, dass wir versuchen, wirklich jeden Abend Ihnen die spannendsten Filme hier vorzustellen, vor allem Ihnen Empfehlungen zu geben, weil die Filme laufen dann alle noch, also Sie können die Filme sehen, zum Teil kommen sie auch ins Kino, Filme, die uns anregen, darüber zu reden, also es geht uns weniger als um den Glamour-Faktor, ist auch schön bei der Berlinale, aber das Spannende ist ja, dass man Filme hat, die wirklich uns die Chance geben, anzudocken und Gespräche zu führen. Und wir bleiben bei Österreich übrigens, das ist auch ein Kompliment an das Filmland Österreich, wo wirklich immer wieder spannende, besondere Filme herkommen, jetzt schon der dritte gewissermaßen, zumindest der Regisseur ist aus Österreich. Styx heißt dieser Film, hat gerade die Reihe Panoramas Spezial Special eröffnet. Ich freue mich sehr, dass aus Österreich Wolfgang Fischer bei uns ist. Hallo, herzlich willkommen.
Dankeschön, herzlich willkommen, danke.
Und ich freue mich natürlich sehr, dass eine Frau hier bei uns ist, die wir in Berlin ja bestens kennen vom Deutschen Theater, die wir auch von vielen Produktionen kennen, die nun nicht aus Österreich ist, sondern unsere Frau sozusagen auf dem Meer in diesem Film aus Österreich und quasi fast die einzige Darstellerin. Nachher gibt es noch den kleinen Jungen, da kommen wir noch drauf, aber sie trägt diesen Film wirklich mit ihrer ganzen darstellerischen Kraft. Susanne Wolf, schön, dass du da bist. Hallo, willkommen.
Danke sehr. Hallo.
Und auch dieser Film, das gilt genauso für den, über den wir gerade gesprochen haben, von Ruth, dass man ganz klar sagen kann, dieser Film trifft genau einen Nerv. Also Filme dauern, ehe man sowas erzählt, eine Geschichte, die von Flüchtlingen handelt, von unserem Umgang mit Geflohenen. Das dauert doch eine Zeit, sowas zu schreiben, sowas zu machen. Und der wirkt jetzt so aktuell. Und hast du den so schnell gemacht? War so ein Drang da? Und war das möglich, so schnell einen Film zu machen?
Also die Arbeit war eigentlich, hat 7 Jahre gedauert an diesem Film. Und das Erschreckende, vor 7 Jahren haben wir mit diesem Stoff angefangen und jetzt ist der Film fertig und es hat sich in der Situation nichts geändert. Genau das Gleiche wie vor 7 Jahren. Also es gab keinen Lernprozess, es gab keine Lösungsversuche. Es ist genau, wir stehen in der gleichen Situation wie zuvor. Und das war natürlich eine lange Reise mit diesem Film. Inhaltlich, wie auch in der Umsetzung, wie kann man auf dem offenen Meer drehen? Wie ist das möglich? Wie kann man technisch so einen Film bewerkstelligen? Wie kann man das machen? Und das war die Königsfrage bei dem Projekt.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, wie der Film entstanden ist. Ich musste manchmal denken an diesen Film mit Robert Redford, wo er ja auch ganz alleine auf dem Meer ist und auch den Film trägt. In dem Falle bist du eben Robert Redford und trägst diesen Film eben. Und ich frage mich erstmal, was war das für dich für eine Herausforderung? Du hast das Drehbuch ja gesehen, du wusstest irgendwie, also das ist ein Film, der im Wesentlichen aus mir besteht.
Also ich fand, die Herausforderung bestand in erster Linie darin, eine Figur zu zeigen, die zwei professionelle Achsen zu bewältigen hat. Einmal die Achse des Notarztes und die einer Soloseglerin, also eines professionellen Seglers oder Seglerin. Und das gibt nicht viel Spielraum zur Improvisation oder zur kreativen Auslegung, sondern es geht darum, das wirklich bestmöglich zu zeigen, dass es überzeugend rüberkommt, dass es sich wirklich um eine Notärztin handelt und auch um eine Profiseglerin. Und das fand ich wirklich schwer. Und das aber dann in der Kombination mit der Drehweise. Also wir haben sehr, sehr lange Takes gehabt das durchzuhalten. Einerseits diese Freiheit zu haben aufgrund eines langen Takes, aber trotzdem sehr, sehr präzise zu sein.
Und chronologisch, glaube ich, gedreht, ne?
Ja, die Chronologie war ein bisschen schwierig bei dem Projekt. Man hat natürlich einen Drehplan auch, wie beim normalen Film, aber das Meer diktiert den Drehplan oder auch das Wetter. Unser Regieassistent hat, glaube ich, 40 Drehpläne schreiben müssen in der Drehzeit, weil Wasser, Meer, Atlantik ist nicht kontrollierbar. Also auch die Wetterbedingungen, auf die musste man reagieren. Und da musste man sehr spontan sein. Aber in der Regel haben wir schon versucht, chronologisch zu drehen.
Susanne, du hast ja schon gesagt, also die zwei Seiten dieser Person, wir lernen sie am Anfang ja auch kennen. Sehr professionell macht sie ihren Beruf als Notärztin. Aber dann nimmt sie eine Auszeit. Und ich fand das auch durchaus symbolisch in dem Film. Sie will ja quasi ein Paradies bereisen. Vielleicht kannst du mal sagen, wo die Reise eigentlich hingehen sollte.
Also konkret wollte sie bis nach Ascension Island reisen und Ascension Island liegt südlich von St. Helena. Ich glaube, diese Insel kennt man so ein bisschen. Und Ascension Island liegt so mehr oder weniger auf der Achse zu Angola, westlich von Angola. Also wirklich weit ab von irgendetwas. Und das Besondere an dieser Insel ist, dass seinerzeit Darwin dort vorbeireiste und dort einen artifiziellen Dschungel angelegt hat. Und auch noch zeitgleich NSA dort verortet ist. Also handelt sich um eine sehr ambivalente Insel, möchte ich mal so sagen. Und da möchte sie hin. Also, und das ist ein großes Vorhaben. Aber daran scheitert sie.
Erstmal Urlaub machen. Sie landet nie im Paradies. Der Film heißt ja auch nicht Eldorado oder Paradies, sondern Styx, also der Totenfluss ja eigentlich aus der Antike. Was geschieht? Also es ist etwas, was du ja an den Horizont buchstäblich setzt und was als dann für sie schwer zu bewältigendes Problem immer auch sichtbar ist, während des ganzen Films fast.
Ja, es geht halt eben wie zuvor besprochen um die Reise ins Paradies, um die Reise ins individuelle Paradies. Was ist das? Und was ist das für die Hauptfigur? Also sie setzt sich dieser Natur aus. Wer macht das schon im alltäglichen Leben? Also in diese archaische Welt vorzudringen, ganz auf sich alleine gestellt, ohne Mobiltelefon, ohne Kontakt nach außen. Und das ist natürlich ein irrsinniges Vorhaben, das durchzuziehen. Und das geht natürlich so lange gut, bis die Realität, die uns umgibt, auf die Hauptfigur reindringt. Und sie steckt auf einmal in einem riesengroßen Dilemma, in einem ungewollten Abenteuer und muss Entscheidungen treffen, die nicht einfach sind, in dieser Situation zu treffen.
Das ist ein Flüchtlingsboot, das man sehen kann auch. Und sie sieht auch, wie Leute runterspringen. Es sinkt offenbar, es ist ein Leck geschlagen. Sie tut das, was du vorhin gesagt hast, sehr professionell. Er ruft Hilfe, es passiert nichts. Und dann nimmt sie einen Jungen auf. Und ich fand das so ein starkes Bild, dass man spürt, und es geht, glaube ich, jedem so, der diesen Film sieht, sie kann gleich diesem einen Jungen noch helfen. Sie möchte aber eigentlich allen helfen. Also das Dilemma, in dem wir alle stecken, dass man allen helfen möchte und eigentlich kaum einem helfen kann, das symbolisiert, finde ich, extrem deine Figur. Ging es dir auch so beim Spielen? Also du denkst, dass das vielleicht auch mit dann in dem Augenblick.
Ja, wobei ich jetzt beim Gucken aber auch nochmal dachte, dass es ist ja gar nicht so, geht ja gar nicht so stark von ihr, diese, sie ist ja eigentlich noch die Betrachterin dieser Situation und ein Junge dringt ja praktisch, kommt ja hinüber, also dringt ja wirklich, bedrängt sie ja massiv oder zwingt sie zu einer Entscheidung und dann handelt sie ja wirklich abrupt und massiv und professionell und nimmt dann aber auch sofort Abstand. So, das finde ich auch das Tolle, dass es, sie ist ein Held, aber auch dieses Heldentum ist begrenzt. Das ist also, weil sie es natürlich auch realistisch betrachtet und weil sie erstmal sagt, okay, ich kümmere mich jetzt ganz konkret um diesen einen Menschen.
Und dieser Junge ist dann eben der zweite Hauptdarsteller. Er heißt
Gideon Odur Wikiza.
Genau, und kommt aus
Nigeria. Und er stammt aus Kenia, Kenia. Und er stammt, er hat, wir haben ihn gecastet in den Slums von Nairobi, wo Tom Tikwa und Marie Steinmann dieses Projekt haben, One Fine Day. Es gibt diese Schule, wo Slumkinder in ihrer Kreativität sich ausbilden können. Es gibt eine Dramaklasse, es gibt Tanz, es gibt Musik. Und da haben wir diesen Jungen gefunden.
Da sind eigentlich tolle Filme auch schon entstanden inzwischen, die auch ins Kino sogar kamen, ne, aus dieser Initiative heraus. Was mir so gut gefällt, ist im Zusammenspiel mit den beiden, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, das ist jetzt nicht Onkel Tom, der Kleine, der ist auch wütend und der hat auch eine große Angst und eine Aggressivität, der ist auch auf dich wütend, das ist keine große Dankbarkeit und der ist auch eine Zumutung. Und daraus macht der Film keinen Hehl. Also ich fand das auch beim Spielen zwischen euch beiden, wie hat das auch so funktioniert, dass der kommt ja aus ganz normalen Verhältnissen, doch im Vergleich zu den wirklichen Flüchtlingen dann. Das so herzustellen, dass da auch diese Aggression ja sogar spürbar war.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen und war auch selber überrascht, als ich es gesehen habe und empfinde das als eine ganz große Qualität, dass und darauf hat Wolfgang auch immer wieder bewusst eingewirkt, aber mir ist das gar nicht so klar gewesen beim Drehen, aber ich finde es jetzt eben sehr deutlich sichtbar, dass da zwei Menschen auf allerengstem Raum zusammen sind und trotzdem sich komplett respektieren in ihren eigenen Welten und die zwar eine kleine Überschneidung haben aufgrund dieses Bootes, aber sich doch sehr fremd bleiben und es dadurch zu keiner Vereinnahmung von meiner Figur jetzt bezüglich seiner kommt oder von irgendeinem überdeutlichen Hilfebedürfnis seinerseits. Und das empfinde ich als besonders auch, als ich es gesehen habe.
Zumal man nicht vergessen darf, er sieht ja mal seine Leute auf diesem Boot. Er will, dass du weitermachst, dass du hilfst, dass du mehr tust. Also er ist eben auch diese große Forderung. Und ich denke, das war ihm auch für dich an dieser Figur so wichtig, den da hinzustellen und in Forderung zu stellen, zu sagen, Leute, wir müssen mehr tun.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch diese 1:1-Situation, dieses Kammerspiel auf dem Meer, das irgendwie sichtbar zu machen, ein allegorisches Drama zu schaffen. Eine Person fährt von Nord nach Süd, eine kommt von Süd nach Nord und es kommt zu diesem Zusammenstoß oder die treffen sich dann und müssen sich entscheiden, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und das ist natürlich eine extrem kontrastreiche Situation. Wir haben zum einen die Seglerin, die bestens ausgerüstet ist, extreme Skills hat, die Natur beherrscht, sie weiß, wie sie mit dieser Welt umgehen kann. Dann kommt aber diese Situation und wir wissen nicht mehr, was können wir tun, wie müssen wir uns entscheiden, wie müssen wir uns verhalten in dieser Situation. Und die Notärztin hat ja noch einen Vorteil uns gegenüber. Sie ist eine professionelle Helferin, sie hat den hippokratischen Eid geschworen, sie muss helfen. Aber als Notärztin ist einem auch bewusst, schütze dein eigenes Leben zuerst, bevor du eingreifst. Und dass dieses Dilemma, dieser Frau beim Denken zuzuschauen, was passiert, was macht sie denn jetzt? Und das ist natürlich ein Bollwerk, da gibt es Dynamit für eine Geschichte.
Und das Dynamit, das zündet vielleicht sogar ein paar Tage später erst, wenn man den Film gesehen hat. Also man wird von diesem Film nicht mehr losgelassen. Und eine letzte Frage noch. Neben all dem, was wir besprochen haben, was logischerweise auch der Gehalt dieses Films ist, es ist auch eine Abenteuergeschichte. Es sieht toll aus. Also wir haben das Meer, wir haben auch eine Art Robinson-Geschichte. Und ich fand es eben auch so schön, was du gerade sagst. All diese Gadgets, fand ich auch interessant übrigens, wie sie mit diesem Boot da umgeht, was sie da macht, was man da machen muss, auch in so einer Notsituation, dass ich mir denken könnte, Susanne, es war auch als Schauspielerin dann bei allem schweren, tragischen, dieses Stoff ist eine besonders schöne Herausforderung, sowas zu spielen. spielen? Wie war das?
Doch, natürlich, natürlich. Ja. Ich habe es sehr genossen.
Ja. Im Meer zu sein, eine besondere Härte. Auch das Wetter war ja, wir haben es gehört, nicht immer schön.
Ja, ich meine, 2 Monate auf Malta zu sein und dann überhaupt auch immer anwesend zu sein und nicht abzureisen und wiederzukommen und zu fragen, wo seid ihr jetzt, habt ihr was verändert, sondern man ist zusammen, 2 Monate, alle sind zusammen, auf sehr engem Raum oder allerkleinstem Raum, weil wir ja auf diesem Boot waren. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis, ein tolles Abenteuer.
Und so ist ein Film entstanden, der uns eben wirklich nicht loslässt, der sehr eindringlich ist und der weiterwirkt. Der Film heißt Styx, also eben, wie gesagt, benannt nach dem antiken Fluss, nicht das Meer, sondern der Fluss des Todes. Ein Film von Wolfgang Fischer mit Susanne Wolf in der Hauptrolle, noch mehrfach zu sehen, zum Beispiel morgen im Panorama-Spezial. Herzlichen Dank euch für den Besuch bei uns. Dankeschön.
Dankeschön.
Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Live aus der XX-Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz mit Knut Elstermann.
Und wundern Sie sich nicht, die zweite Stunde ist ja bereits angebrochen. 23.02 Uhr ist es jetzt, also weder die Hörer von Radio 1 wundern sich noch die von Bremen 2. Wir lassen die Nachrichten während dieser Sendung mal weg um 23 Uhr, weil wir so viel zu bereden haben. Es gibt in diesen Tagen einfach nichts Wichtigeres als Berlinale, was immer da draußen passieren mag. Also danke auch für Ihr Verständnis und wir machen einfach weiter. Ja, ich verstehe das. Einfach weiter, wie wir es machen wollen. Haben unseren tollen Gastkritiker noch da, Edin Hasanovic, der noch so ein Anti-Spätwestern mit mir zusammen gesehen hat. Ein Werk mit Starbesetzung. Robert Pattinson und Mia Wasikowska. Darüber reden wir dann gleich. Unser Gastkritiker ist heute Edin Hasanovic. Vielleicht nochmal ein Beifall für diesen tollen deutschen Schauspieler, der schon so wahnsinnig lange dabei ist. So erfolgreich. Und du hast ja schon so schön viel von dir persönlich erzählt. Das finde ich interessant. Also in Hellersdorf aufgewachsen, geboren, aber in Bosnien. Deine Mutti, wirklich die Bezugsperson, die dir auch das Geschenk der zweiten Sprache mitgegeben hat. Ich frage mich mal, wie geht's denn deiner Mutter eigentlich? Die sieht dich jetzt ständig im Fernsehen. Du bekommst Preise, du wirst nominiert. Also platzt die nicht jeden Tag wenigstens einmal vor Stolz?
Wir laden sie ein und fragen sie, aber ich ahne, dass das genauso ist.
Du ahnst es nicht, nur du weißt es.
Ich weiß es, dass die platzt vor Stolz, ja.
Hat sie es damals auch unterstützt oder ist man als Mutter nicht doch eher so, dass man sagt, mach mal was Vernünftiges, muss es Schauspieler sein?
Am Anfang hat sie das total unterstützt, weil ich dann einfach ein Hobby hatte und nach dem Abi war das dann so, was machen wir jetzt? Und dann habe ich ihr aber klar gemacht, dass das leider mein Leben ist und da hat sie so ein, zwei Jahre gebraucht, bis sie es verstanden hat und jetzt ist sie voll dabei.
Kommt das irgendwie auch aus deiner Familie? Hast du dich mal erkundigt, also ob es so ein Talent so gab, ob es schon andere Künstler gab, vielleicht in Bosnien?
Nein, ich bin der Einzige und steche da sehr raus. Ja.
Hast du eine Erklärung dafür?
Nee, das ist ja auch das Geile, dass ich mir den Beruf nicht selber ausgesucht habe, sondern der Beruf mich. Also ich bin mit 4, 5 Jahren habe ich Menschen nachgemacht und hatte so eine Unruhe. Und mit 12 wusste ich dann konkret, was es ist.
Ich muss dazu sagen, Edin ist ja auch ein Multitalent. Deshalb bin ich heute auch etwas befangen, weil er ist nicht nur ein toller Schauspieler, sondern auch ein großartiger Moderator. Also First Steps hast du mal so gerockt. Das hat einen Riesenspaß gemacht, dir dazu zu sehen. Wäre das nicht auch noch so eine zweite Laufbahn? Weil es ist der leichtere Job, muss ich einfach mal sagen.
Absolut. Schauen wir mal, was so auf mich zukommt.
Ja, vielleicht passiert da auch noch was.
Genau.
Ja. Wäre ja möglich, wenn das mal nicht mehr so läuft. Weil ich gerade sage, vielleicht passiert noch was. Du bist zum Beispiel nominiert für die Goldene Kamera, für Brüder.
Ja, richtig, am Donnerstag. Ich bin sehr aufgeregt. Eigentlich habe ich mir eingeredet, dass jemand anders gewinnt.
Kannst du ruhig sagen, wer?
Ja, die anderen beiden, Volker Bruch und Oliver Masucci, ich halt nicht. Aber desto näher es kommt, desto aufgeregter bin ich. Am Donnerstag, 20.15 Uhr im ZDF, darf ich das sagen?
Natürlich. Kann man öffentlich-rechtlich.
Genau, kann man gucken.
Ja, kann man die Daumen drücken, wenn man das dann eben möchte. Wie wichtig ist denn sowas auch für dich, also so ein Preis dann? Oder die Nominierung kommt?
Also es ist eine große Ehre und vor allen Dingen mit diesen großartigen Kollegen, bla bla, das sagt man immer, das ist es aber wirklich. 2016 habe ich als Nachwuchspreisträger, als Nachwuchsmensch die Goldene Kamera bekommen. Das war so eine Überraschungskamera. Und eine Woche lang war das ein mega Gefühl. Das war so, es war einfach, man hat es geschafft. So. Und dann nach einer Woche bricht das ganze Kartenhaus wieder zusammen und man ist wieder unsicher und man weiß nicht, ob das der richtige Beruf ist. Alles wie immer. Also ich freue mich, wenn ich die Kamera kriege. Es wäre nämlich, ganz arrogant jetzt, die dritte in Folge. Das wäre ein Hattrick. Aber deswegen, drücken Sie mir die Daumen. Bitte.
Ja. Du, die klatschen jetzt alle, die wurden aber auch klatschen, wenn Volker Bruch jetzt hier wäre, muss ich sagen. Also, aber gut, wer ist ja klar. Du bist also auf der einen Seite ein sehr einfühlsamer Schauspieler, aber du hast eben auch so diese physische Seite, das finde ich auch interessant. Also bei Herbert zum Beispiel, Boxer. Du hast heute, da warst du ganz dankbar, hat dein Kraftsporttrainer abgesagt irgendwie, weil du warst ja eben müde. Na, Gott sei Dank hat gerade abgesagt. Aber da gehst du dann auch schon hin. Und was trainierst du da mit dem?
Ja, ich trainiere halt meinen Körper, Knut. Ich trainiere halt meinen Körper, gar nicht auf eine Rolle. Sache hin, sondern er sagt halt immer, dass man immer bereit sein soll. Und deswegen war ich sehr glücklich, wie ich schon erzählt habe, 3 Stunden nur geschlafen, als er dann gnädig war und gesagt hat, komm, geh pennen.
Ja, und zwar kam das eben vor dem zweiten Film. Da warst du sehr erleichtert, weil der war auch 2 Stunden lang. Damit kommen wir jetzt auch zum zweiten Film, den du gesehen hast. Damsel ist ein Film von David und Nathan Zellner. Die beiden waren auch schon mal hier, vor 4, 5 Jahren, glaube ich. Da waren sie im Forum mit dem wunderbaren, auch so ein bisschen mystisch, geheimnisvollen Film über so ein kleines Mädchen, was immer so Stimmen hört, hat was so ein Grimms Märchen auch gehabt. Kid Thing lief auch im Kino bei uns in Deutschland. Jetzt sind sie also im Wettbewerb gelandet, gleich mit Stars Mia Wasikowska und Robert Pattinson. Damsel ist eine Art Western, kann man vielleicht sagen?
Ja, wollte ich dich auch fragen, ob das ein Western ist. Der ist aber mit einem Pony unterwegs, also mit einem Zwergpony die ganze Zeit. Und wenn du mich jetzt fragst, dass ich ihn zusammenfasse, dann ist er eigentlich auf der Suche nach seiner Liebe. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er weiß, wer das ist und sucht sie, findet sie und dann geht's los. Und weil sie will nicht, darf ich das sagen? Natürlich. Sie will gar nicht. Und man wundert sich. Ich habe mich total gewundert, weil das ganz klar ist, dass der behauptet nämlich, dass sie entführt ist, seine Liebe. Und dann findet er sie und man merkt so, oh shit, das stimmt gar nicht. Die wollte nie und will den nicht haben. Und es ist grotesk und Robert Pattinson und sie auch, aber er, finde ich, vor allem, ich finde ihn großartig, sehr lustig immer wieder, irgendwie auch albern und mitleidserregend, und dann passiert ganz viel Zeugs, was man hätte auch irgendwie eine halbe Stunde kürzen können, finde ich.
Da gebe ich dir allerdings recht. Also interessant ist von der Struktur her, finde ich, dass der Film sozusagen einmal die Richtung hat, da ist sie ja gar nicht da. Am Anfang sehen wir sie nur kurz. Er geht ihm hin zu ihr, weil er sie befreien will. Ja. Das ist eine Stunde etwa sein Film. Ja. Dann kippt das um und dann ist es ihr Film eigentlich. Ja. Also das fand ich interessant, diese Spiegelung.
Weil da passiert etwas. Ja, ja. Jetzt sage ich mal nicht, was passiert. Aber da habe ich mich total gewundert. Ja. Denke so, wie bitte? Also das geht doch gar nicht. Und dann stimmt es aber. Also ich habe wirklich bis zum Schluss gedacht, da kommt noch was ich nicht sagen darf. Aber kommt aber nicht mehr. Genau. Ja, gucken Sie sich dann an.
Also
wissen Sie, wovon wir sprechen hier.
Das ist ja das Schöne, dass wir immer über was reden, was die Leute noch gar nicht nachvollziehen können. Die müssen uns jetzt einfach mehr oder weniger glauben.
Gesehen? Genau, Sie wissen, Sie zwei...
Wir drei schweigen jeweils. Was man aber schon noch sagen kann, ist, dass eigentlich alle männlichen Figuren wirklich so dekonstruiert werden. Jeder lügt irgendwie, jeder macht sich selber was vor. Also jeder Einzelne, egal wie man jetzt hernimmt, ist irgendwie so als Mann auch ein bisschen lächerlich, fand ich.
Voll. Und ich dachte, nach dem ersten Lesbenfilm vom Anfang, wo ja nur Frauen zu sehen waren, und dann sehe ich den, wo die ganzen Männer so drumherum und sie ist irgendwie die krasseste, dachte ich so, was geht denn hier ab? Als hätten die das alles irgendwie schon gewusst, als sie das gedreht haben. Dass das jetzt so alles so hochkocht. Fand ich spannend, oder?
Ja, ne? Ja. Wird auch genickt. Es gibt sogar noch eine Person, sind jetzt 4 inzwischen, die diesen Film gesehen haben. Trotzdem, ich würde dir recht geben, ich habe das gern gesehen. Ich dachte mir allerdings auch eine halbe Stunde, bisschen kürzer, weil letztlich reicht dann sozusagen das Potenzial auch der Figur nicht aus, um uns über 2 Stunden zu tragen.
Ich finde, es wurde dann so beliebig. Also es passierte dann und alles irgendwie absurd und lustig. Und dann haben mich, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, neben mir saß nämlich eine Kritikerin, die von Anfang an 2 Stunden lang so laut durch die Nase geatmet hat, dass ich sie anschreien wollte, dass sie bitte durch den Mund atmet. Und ich habe mich die ganze Zeit auf sie konzentriert, weil das so anstrengend war. Und generell, du hattest total recht, die Kritiker, die waren so, die wollten gerne zeigen, dass sie jeden Gag verstehen und so pseudo-intellektuell und so, haben so sehr laut gelacht und so. Ich habe mich dann sehr mit den Leuten beschäftigt. Aber der Film ist sehenswert, finde ich, auf jeden Fall. Und ist lustig und so. Und dann kann man aber auch irgendwann nach einer Stunde kann man dann sagen, nach einer Stunde kann man sagen jetzt oder nach so anderthalb, ne? Weil der ist für 2 Stunden lang, das war irgendwie zu viel.
Bin ich völlig bei dir, aber das niedliche, winzige Pony ist wirklich erstaunlich. Ich wusste gar nicht, dass es so kleine Pferde gibt, also so ein Bonsai-Pferd war das irgendwie, ne?
Also wirklich nicht mal kniehoch, so Hund hoch oder so, ja.
Damsel ist der Film von den Brüdern Zellner, der also hier im Wettbewerb gelaufen ist und damit hast du dein Werk hier vollbracht. Er ist nicht nur ein toller Schauspieler, grandioser Moderator, Sie haben es gemerkt, auch ein tiefgründiger, analytischer, gnadenloser Kritiker.
Edina Sanovic. Bestätigen, kann ich nur bestätigen.
Edina Sanovic, vielleicht zum dritten Mal Träger der Goldenen Kamera am Donnerstag. Danke, Edin. Vielen Dank.
Danke dir, Chris. Vielen Dank.
Ja, unsere erste Sendung hier aus der Lounge im Cinemax am Potsdamer Platz. Und gleich haben wir in der ersten Sendung, wie ich doch denke, sehr spannende Filme für Sie. Filme, über die man lange nachdenken kann, die uns lange beschäftigen. Und gerade dieser hier hat also ein enormes intellektuelles, aber auch ein sehr unterhaltsames Potenzial. Er ist wirklich ein Star der, wenn man das so sagen kann, der Independent-Szene in den USA, wenn man da Star sein kann. Auf jeden Fall ist er einer der bekanntesten, auch konsequentesten Arbeiter in der Independent-Szene. Und ich glaube, mehr Low, Low, Low Budget geht überhaupt nicht mehr als das, was er schon seit vielen Jahren so erfolgreich dreht. Sein Film läuft natürlich im Forum, heißt Classical Period. Wir freuen uns sehr, dass der Regisseur da ist. Ted Fendt, hallo, willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, hallo.
Und Ted spricht wunderbar Deutsch, was mich natürlich auch sehr freut. Wo hast du das gelernt?
Ja, das kann sein. Also ich habe Deutsch in Wien gelernt. Also das ist ein bisschen anders, aber schöner. Sehr schön.
Ja, sehr
also,
schön. Und wir hatten heute schon drei österreichische Filmemacher hier. Also drei Filme.
Ne? Ich habe gesehen. Also,
genau, ja. Also passt du wunderbar rein. Und du hast einen deiner Darsteller mitgebracht, der nun wiederum nicht Deutsch spricht. Wir haben ja immer schon gesagt, wir werden nur nette Dinge über ihn sagen. As I told you, we just mentioned in a very nice and tender way, of course. Also einer der Darsteller heißt Calvin Angemi. Hi, welcome. Good to have you here.
Hello, thank you. Everybody told me I shouldn't bother with the language before I came here because everybody in Germany speaks English.
Yeah, exactly, that's right, absolutely. But otherwise I will translate a little bit. So, zuerst aber erstmal, Ted, lass uns über deinen Film eben reden, der ja so etwas ist wie ein auch Konversationsstück. Also hier sind viele intelligente Menschen wie Calvin zum Beispiel, a lot of intelligent people, smart people in a movie like you, reden über Dante zum Beispiel, über die göttliche Komödie und so. Also es ist schon interessant, dass du den Menschen solche Dialoge eben auch zumutest, die eben so tief und intellektuell sind. Warum?
Also normalerweise, wenn man einen Film über sogenannte intellektuelle Themen oder über sogenannte Akademiker macht, diese Themen sind nur das Hintergrund zu einem Art von romantischer Komödie oder so. Also hier wollte ich, dass das wirklich im Vordergrund steht und das einzige Der einzige Weg, dass das möglich wäre, meiner Meinung danach, ist, wenn Leute so lange Zeit reden über solchen Themen, dass es fast unmöglich für das Publikum, das zu verstehen sein könnte.
Ja. Also ich habe es eigentlich größtenteils verstanden, weil es ja auch ein bisschen wie im Seminar manchmal ist. Also da gibt es einen Professor, dann wird geantwortet, wird diskutiert. Also du nimmst uns auch schon mit, glaube ich. Du wolltest, dass wir was lernen?
Weiß es nicht, das stimmt, dass man kann, ich glaube, viel lernen. Aber ja, das war irgendwie eine Art von Textur auch von ihren Lebens oder so. Ja.
So, Calvin, I just mentioned it's a very intellectual movie and we are following a lot of interesting, smart discussions. So was it scripted or was it really in your head, all the things that you are saying there, for instance, about Dante and so on?
I would say most of it was in my head. About 85% of what you heard in the movies came from the actors. When Ted wrote the script, he had a lot of places where he wrote, Cal talks about the English Reformation, and I would expand on that.
Also es ist in der Tat so, es gab schon ein Drehbuch, aber es waren eben viele freie Stellen drin. Und ich habe Calvin gefragt, ob all diese klugen Dinge in dem Film, die er da sagt, ob die in seinem Kopf waren. Er sagt, immerhin 85% etwa waren eben bei den Darstellern schon im Kopf. Wenn man zum Beispiel dann reden soll über die Reformation, steht dann nur da das Thema und er redet.
So, how do you know all these things? Are you a student? What did you learn in your life? It's amazing. You're like Google.
Thank you very much. I get that a lot.
So how did you do, what did you learn, what did you study?
My major was engineering in college, but really I took whatever I wanted. I've just always liked to read and learn.
Also er hat wirklich alle möglichen Dinge nur gelernt, durchs Lesen. Also er hat jetzt nicht unbedingt was studiert, was mit der Geisteswissenschaft zu tun hat, Ingenieur auf ganz offensichtlich. Wie hast du diese Leute gecastet? Denn die müssen ja in deinem Film eben wirklich ständig, auch wenn sie privat übrigens in den Wohnungen sitzen, interessante Sachen sagen.
Also das sind nur Laiendarsteller, sogenannte Laiendarsteller. Karl kenne ich seit 10 Jahren oder ein bisschen mehr als 10 Jahre. Und die andere habe ich entweder durch Karl kennengelernt, also Freunde aus seinem Kreis von Freunden, oder es gibt auch eine Frau, die ich in New York kenne, wo ich wohne. Und ich dachte, dass sie dass die göttliche Komödie lesen könnte und was interessant zu sagen hätte. Also ja, das waren Leute, die alle für verschiedene Dinge sich interessieren und ich wollte, dass sie darüber reden.
Aber im Mittelpunkt steht schon die göttliche Komödie und darüber wird intensiv geredet, über Dante, über seine Zeit, über das, was er da dargestellt hat. Das ist schon auch ein sehr entrücktes Werk, das größte Werk der italienischen Literatur, bei uns doch schon auch sehr fremd in seiner theologischen Bedeutung. Warum gerade dies? Du hättest auch, weiß ich was, Salinger nehmen können oder so, oder Walt Whitman.
Genau, also das war eine der zwei oder drei Dinge gleich am Anfang, dass ich mit denen ich mich beschäftigen wollte. Und das ist eine Übersetzung, dass die erste amerikanische Übersetzung von Dantes 1864 von Henry Longfellow, ein berühmter Gedichter aus New England. Und ja, ich weiß nicht, ich wollte das Buch lesen einfach. Und ich dachte, dass der Film eine Art von Motivation wäre, ähnlich diese Übersetzung zu lesen. Und dann habe ich entdeckt, dass es eigentlich auch eine Art von Kunstwerk ist, weil der Übersetzer hat sich mit dem Text für irgendwie 20 Jahre beschäftigt. Und in dieser Zeit hat er lange Fußnoten zusammengestellt. Und die sind auch ein einziges Werk. Und das ist vielleicht mehr interessant als die Übersetzung zu lesen. Also das war eine Entdeckung für mich und genau.
Und auch für mich. Für mich ist auch neu. Also die Diskussion, und zwar über fast jede Fußnote in diesem Film, die diskutieren wirklich über fast alles. Aber Calvin, es ist ja auch ein Film über das normale Leben von euch. Also inwieweit ist auch sozusagen dein Alltag damit in diesem Film? It's not just a movie about discussions. It's very interesting, but as well about your normal life, what you experience every day. So is it really part of your own experience what we can see in the movie?
No, the movie is very stylized. Normally I go into work as a bureaucrat most days. But Ted asked me to get together people I knew who could be in a book group, and I actually got together people I hadn't seen in a long time, but who I had been in book groups with before. So it's from real life, but it's a very small slice of my real life.
Ja, ich wollte keinen Slice of Life Film machen eigentlich. Das hatte ich schon gemacht und war ein bisschen, das finde ich ein bisschen langweilig eigentlich, diese Art von Slice of Life Film. Also ich wollte eigentlich, dass das Raum, das kinematografische Raum ein bisschen abstrakter machen. Deswegen habe ich ihn in einem Haus gefilmt. Das ist eigentlich das Haus von meiner Großmutter. Das ist auch eigentlich oder einfach filmen wollte, aber das ist nicht identifiziert als sein Haus sozusagen.
Philadelphia.
Und, genau, das ist in Philadelphia gedreht.
Genau. Also Calvin hat nochmal gesagt, Calvin, dass er also nicht ein Ausschnitt aus seinem Leben ist, sondern dass er einfach Leute zusammengetrommelt hat. Das war eine Idee, die mit ihm diskutieren können, die er zum Teil lange nicht mehr gesehen hat. Er selber hat eine ganz bürokratische, normale Arbeit, aber eben das sind Leute, die teilweise aus Buchclubs kannte und man wollte sich einfach mal wieder zusammensetzen, hat diskutiert. Also ist es keine ganz normale Widerspiegelung von realem Leben. Aber vielleicht ein Wort noch zu deiner Arbeitsweise, weil ich habe gesagt, low, low, low budget. Also ich denke mal, Calvin hat jetzt auch nicht mal irgendwie vielleicht einen Kaffee bekommen oder sowas. Das schon, aber eben kein Honorar oder so. Du arbeitest faktisch für nichts. Wie läuft das?
Also alle sind bezahlt natürlich. Ja, alle sind bezahlt. Also das ist, wir haben mit dem letzten Film von mir entschieden, dass alle, ja, das Team und die Darsteller waren sollen bezahlt werden. Und ein Monat Miete in New York. Aber ja, das ist aus meinen Taschen bezahlt. Weil wenn man in Amerika einen Film machen möchte, ohne Stars oder Fernsehstars kann man kein Geld kriegen. Und deswegen entscheidet man einfach, dass man mit seinem eigenen Geld einen Film machen will. Oder anders muss man warten oder keinen Film machen. Also ja, das ist ein amerikanisches Ding, das ich nie oder nicht nie, aber hauptsächlich nicht in Europa gesehen habe, wegen diesen Filmforderungen, Stiftungen oder so. Aber ja, genau.
Aber wofür steht für dich dieser Film? Also warum hast du ihn mit diesem Aufwand, auch mit persönlichem Risiko und Geld gemacht? Warum war es dir so wichtig, diese smarten Leute zusammenzuführen und sie zu zeigen? Warum war es dir so wichtig, diese Geschichte zu erzählen?
Ich hatte schon einen Film in Philadelphia gedreht, Short Stay, der in Forum vor 2 Jahren gezeigt wurde. Und ich hatte gerade Proust gelesen. Und es gibt diese Art von Salongruppe in Proust. Und ich redete darüber mit einem Kollegen, der auch ein großer Fan von Proust ist. Und wir dachten, dass es interessant sein könnte, diese Art von Salongruppe in Philadelphia zu transportieren oder so. Dann ich dachte, dass Carl sehr wichtig wäre und für so eine Gruppe. Also er könnte was geben oder so. Ich wollte einfach etwas mit Carl machen und ein paar Orte, die ich filmen wollte und mit den anderen Leuten, denen ich dann kennengelernt habe.
Ja. Ich finde, Philadelphia ist auch die ideale Stadt dafür, also mit ihrer, für Amerika zumindest, historischen Würde. Nicht? Das ist eine große, wichtige Stadt eben für die amerikanische Geschichte und auch für die Geistesgeschichte. Und genau davon handelt ja dieser kluge und sehr lebendige und sehr ehrliche Film, den wir hier sehen können im Forum, nämlich Classical Period. Darüber wird ja ständig diskutiert, was macht eine klassische Periode aus. Im Forum der Berlinale noch mehrfach zu sehen, unter anderem morgen ein Film von Ted Fiend, bei dem ich mich herzlich bedanke und natürlich bei Calvin Angemin, der diesen Film mitträgt, und zwar ganz intensiv. Thank you so much, Calvin.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und zum Schluss gibt es noch einen Film, der gute Chancen hat, auch vielleicht Preisträger zu werden, als Panorama-Publikumspreisträger, und zwar im 20. Jahr. Ein Film, der eine große emotionale Kraft entfaltet und deshalb auch das Publikum, denke ich mir, in den Bann schlägt. Eine Geschichte, die viel zu tun hat mit dem heutigen Ungarn. Und wir wissen es, aus Ungarn kommen nach wie vor aufregende, auch formal hochinteressante Filme. Nicht zu vergessen, diesem Jahr auch wieder eine ungarische Oscar-Nominierung. Iliko Enyedi, die uns auch hoffentlich besuchen wird während dieser Berlinale. Denn ihr erster berühmter Film, Mein 20. Jahrhundert, frisch restauriert, wird hier gezeigt. Im vergangenen Jahr gab es den Goldenen Bären für Sie. Jetzt eben vielleicht ein Oscar, wenn wir sehen, Anfang März. Jetzt bei uns ein Mann, der eben mit diesem neuen Film hier bei uns die Menschen tatsächlich sehr begeistern wird, bin ich mir sehr sicher. Genesis heißt dieses Werk von Arpad Bogdan, den ich herzlich grüße. Hallo, welcome.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Arpad Bogdan. I am Hungarian Film Director and I have a film here in the Panorama section. The Genesis and come and see, okay?
Okay, thank you very much. That's it. No. Wir haben noch ein paar Fragen zu stellen. Jörg Taschmann wird für uns dankenswerterweise übersetzen. Dank für schon an dieser Stelle. Und wir wollen reden über dieses Werk. Das ist ja so ein dreiteiliges Werk. Es ist wie ein Altarbild, kann man sagen, oder ein Triptychon. Und das Raffinierte ist, dass man eben bei dem zweiten und dritten Teil erstmal gar nicht so richtig weiß, was haben die miteinander zu tun. Also man glaubt ja am Anfang vielleicht sogar, es wäre wirklich ein episodisch erzählter Film, drei ganz unterschiedliche Geschichten. Und ich kann mir vorstellen, du hast wahrscheinlich sehr, sehr lange auch an diesem Drehbuch gefeilt, damit diese Struktur entsteht, damit wir also wirklich jedes Mal neu in den Bann geschlagen werden, nachdenken, wie passt das alles zusammen. Also es war ganz sicherlich eine sehr raffinierte Arbeit.
Was du Munker wollt. Hätte in nagyon szeretek egyrészt mesélni. Tehát szeretem a meséket, szeretem az összetett történeteket, és ez volt az, ami arra késztetett, hogy a Genezist ezt ebben a hármas struktúrában meséljem el.
Also ich bin jemand, der sehr gerne Geschichten erzählt. Ich mag einfach Geschichten und ich mag einfach Geschichten auch zusammenzufügen. Und das war es ja bei Genesis, dass ich diese drei Geschichten dann irgendwie auch zusammenfügen wollte.
Mint minden embert nyilvánvaló gondolkodtat a jó és a rossz schematikus jelenléte a világunkban. És ebben a hármas szerkezetben ezt erről a jóról és a rosszról szerettem volna mesélni.
Und es gibt ja oft sehr schematische Geschichten, wenn es um Gut und Böse geht. Und ich wollte hier wirklich in diesen drei Geschichten etwas über das Gute und über das Böse erzählen.
A történetem lényegében egy valós alapokon alapszik, a 2008-as romák ellen elkövetett gyilkosság sorozaton, de ezen túl én arra voltam kíváncsi, hogy ez a gonosz, ez a rossz, ez milyen hatással van az emberekre.
Also diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Es gab 2008 in Ungarn eine Mordserie gegen Roma. Und ich war aber neugierig darüber hinaus, was das Böse für eine Wirkung auf Menschen hat.
Wir sehen es am Anfang auch schon, also in diesem ersten Teil, da haben wir eben diesen kleinen Jungen, ganz niedlicher Rom, so wie du ja, also Rom-Son heißt das, glaube ich, ganz genau, hast du mir gesagt, also ein Roma-Junge, der Vater ist im Gefängnis wegen der Nichtigkeit, die Mutter ist sehr liebevoll, sehr herzlich, und dann geschieht ihm dieses furchtbare Massaker, anders kann man es ja nicht nennen, die Menschen, die da verbrannt werden bei lebendigem Leibe, der Junge kann fliehen, das ist wirklich sehr, sehr schwer auch anzusehen, weil dieser Junge natürlich auch so furchtbar leidet. Wie ging es dir, so eine Geschichte zu erzählen, die natürlich auch wahrscheinlich dir noch viel mehr unter die Haut geht?
Nagyon-nagyon fontos az, hogy a néző egy idő után elfelejtse azt, hogy egy cigány gyereknek a történetét lássa. Azt gondolom, hogy egy családnak az elvesztése az etnikumtól és nációtól függetlenül mindenkinek egy nagyon fájdalmas esemény tud lenni. Tehát ez nem, ebben az értelemben értelmét veszte azt, hogy egy roma fiúról beszélünk, vagy egy német gyerekről, vagy egy kínai kisfiúról.
Also es ist ganz wichtig für ihn, dass der Zuschauer ab einem gewissen Punkt eben vergisst, dass es hier um ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Zigeunerkind geht. Und das ist etwas, was man, es ist einfach so etwas Schmerzhaftes. Und dann ist es für ihn einfach nicht mehr wichtig, ob das jetzt ein Roma-Kind, ob das ein deutsches Kind oder ob das ein kleines chinesisches Kind ist. Es ist einfach etwas Fürchterliches, was in einer Familie dann passiert.
A jó és a rossz és a valaminek a hiánya az nem bontható le se nációra, se származásra, és ez számomra nagyon fontos volt, hogy ezt a néző megértse, és pont ezért volt ez a hármas tagolás, ahol nem csak egy roma gyereknek a szempontját látjuk, hanem egy kamasz kislányét, egy tinédzserét és egy ügyvédnőjét.
Also wie gesagt, dieses Gut und Böse, das hat mich wirklich sehr interessiert. Und was uns aber sehr wichtig war, uns Machern war, das hat nichts mit der Herkunft zu tun. Du bist nicht gut oder böse, weil du eine gewisse Herkunft hast. Und deswegen wollten wir das eben auch aus drei Perspektiven erzählen. Und es ist eben nicht nur die Perspektive des kleinen Roma-Jungen wie in der ersten Geschichte, sondern dann gibt es eben auch die Perspektive eines Teenager-Mädchens und dann eben zum Schluss einer Richterin. Und diese drei Perspektiven waren uns eben sehr wichtig.
Wir können das auch schon mal andeuten, glaube ich. Also der kleine Junge am Anfang, eben der das alles erlebt, dann im zweiten Teil dieses junge Mädchen, das diese schreckliche Ahnung hat, dass ihr sehr geliebter Freund möglicherweise in dieses Massaker, in diese Mordanschläge verwickelt war. Und im dritten Teil ist es dann eine Anwältin, die eigentlich den Täter verteidigen soll und sich entscheidet. Und das ist, glaube ich, Bogdan, was sich durch alle drei Teile zieht. Alle Menschen in deinem Film müssen eine Entscheidung fällen. Selbst der kleine Junge muss sich irgendwie entscheiden, soll ich Rache nehmen oder soll ich vielleicht ein normales Leben versuchen zu führen. Ich glaube, das war für dich ganz richtig, das zu erzählen.
A filmem lényegében nem a tragédiáról akar csak beszélni. Én hiszek abban egyrészt, hogy a film nem csak szórakoztat, hanem tanít is. Ez az egyik, ez egy nagyon fontos dolog. A másik dolog pedig az, hogy én hiszem azt, hogy az emberek fel tudnak kelni a gonoszból, fel tudnak kelni a rosszból, és újra fel tudják építeni a morális erkölcsi tűzfalukat, ami leomlott egy tragédiában.
Also der Film soll wirklich nicht nur eine Tragödie sein. Das ist uns relativ wichtig gewesen. Und Film ist für ihn als Regisseur auch nicht nur Unterhaltung, sondern soll durchaus auch etwas vermitteln. Auch das ist ihm sehr wichtig. Und man kann auch nach einer Tragödie wieder auferstehen. Man kann sich auch wieder neu erfinden. Man kann auch auf moralischen Prinzipien wieder was Neues erschaffen, selbst wenn man was Schreckliches erlebt hat.
Wie hast du denn mit den Schauspielern gearbeitet? Also ich weiß, du warst selber im Kinderheim lange Jahre. Du hast dann später auch mit Kindern gearbeitet, Theater- und Filmarbeit gemacht, auch mit Kindern eben aus sozial benachteiligten Schichten. Vielleicht hat dir das auch geholfen, zum Beispiel mit diesem kleinen Jungen so zu arbeiten, weil der spielt das ja, wie heißt der eigentlich? Hinreißend. Ist das der Milan Csordás? Ist das der Kinderdarsteller?
Ja, ja, okay. Milan Csordás, igen.
Ja, wie hast du mit ihm gearbeitet?
Igen, tehát valóban nevelőotthonban nőttem föl, árvaházban. Ez nyilván megtanított alkalmazkodni a túlélés érdekében az emberekhez. Ez az egyik, nem akarok túl sok mondatot mondani.
Also sicher hat es eine Rolle gespielt, dadurch, dass ich in einem Kinderheim aufgewachsen bin als Waise, dass ich was über Überleben gelernt habe, über Überlebensstrategien.
És úgy kezdtem, hogy én nagyon szeretem a meséket. Tehát, hogy az én túlélésemet a mesék segítették. Tehát, hogy azért nem keveredtem harcokba, verekedésekbe, mert sokkal jobban tisztelték a mesélői énemet, mint a verekedőst. Ez most fordítsa.
Und was mir wirklich geholfen hat damals war, ich habe immer Geschichten geliebt, ich habe Märchen geliebt und ich war niemals eins dieser Kinder, was überlebt hat, indem es sich geprügelt hat, sondern ich bin immer in diese Welt der Geschichten geflohen. Die haben mir beim Überleben geholfen.
Bár mondjuk nagyon jól tudok verekedni. Nagyon jól tudok verekedni.
Aber ich kann sehr gut kämpfen.
De a lényeg az, hogy utána színész lettem, amikor kellett, és innen egyenes út vezetett ahhoz, hogy emberekkel foglalkozzak, és mivel gyerekekkel is foglalkoztam, mint tanár, ezért az amatőr szereplők közül, illetve Csordás Milánhoz nem volt nehéz hozzányúl, utat találom.
Und ich habe ja angefangen als Schauspieler und dadurch, dass ich selber Schauspieler war, oder habe ich dann eben mich auch mehr mit Menschen eigentlich befasst und eben selber dann auch wieder mit Schauspielern gearbeitet, eben auch mit Kindern, wie hier mit dem Milan Ćordaš, der die Hauptrolle spielt.
Ja, und das wirklich ganz großartig macht. Also er macht auch eine Entwicklung durch übrigens in dieser kurzen Zeit. Ein fröhlicher Junge, dann natürlich ein traumatisiertes Kind, später gibt es dann auch wieder für ihn Hoffnung. Und das würde mich noch interessieren, weil du gesagt hast, es gab diesen Anschlag wirklich, das waren ja mehrere, es ging über Jahre hinweg, das sind insgesamt, glaube ich, fast 10 Menschen ermordet worden. Also es ist ein langer Zeitraum gewesen in Ungarn. Und hast du auch versucht, in diesem Film, mir schien so ein gesellschaftliches Klima auch zu zeigen, in dem ja sowas möglich ist. Denn solche Taten fallen immer in ein ganz bestimmtes Klima hinein. Also sie spiegeln ja auch eine gesellschaftliche Situation.
Én azt gondolom, hogy ez a fajta gyűlölet, ami Magyarországon teret kapott akkor, ez nem csak magyarországi, tehát hogy sajnálatos módon nem tudom lokalizálni ezt az üzenetet. Ez az üzenet szól minden európai országnak és minden egyes embernek, aki ebben a világban él, mert ezzel szembe kell nézni, és önvizsgálatot kell tartani akár.
Also dieser Hass, den es da in Ungarn gab, ich glaube, dass der nicht nur auf Ungarn beschränkt ist. Ich glaube, so einen Hass, den kann es überall in Europa geben, der kann überall auch von Menschen ausgehen. Und da muss sich jeder sozusagen selber in den Spiegel gucken und sich hinterfragen, wie er dazu steht.
Es hat ihm jeder die Möglichkeit, das zeigt dann vielmehr so einen, denke ich, sich zu entscheiden. Das sind keine Triebtäter, das sind keine willenlosen Geschöpfe in deinem Film, sondern jeder Einzelne, das habe ich vorhin schon mal gesagt, hat die Möglichkeit, für sich eine Entscheidung zu fällen. Das ist auch etwas, was der Film gleich an Nachdenken auslösen kann. Genesis, oder wie heißt du schon auf Ungarisch?
Ich mag ja wohl heute hier. Genesis.
Ein Film von Arpad Bogdan, oder man sagt ja Ungarn immer umgekehrt, ne? Bogdan Arpad. Kösen im Zepin, vielen Dank. Im Panorama der Berlinale ist dieser Film zu sehen, auch morgen nochmal und dann noch mehr im Panorama und damit möglicherweise eben auch ein Kandidat für unseren Panorama-Publikumspreis. Vielen Dank auch Jörg Taschmann für die Übersetzung. Kirsten im Sepin. Ja, unsere sehr österreichisch geprägte erste Sendung geht jetzt wirklich zu Ende. Wir haben gleich Feierabend, würden uns freuen, wenn Sie morgen wiederkommen und wenn Sie auch morgen, so wie Sie, bis zum Schluss bleiben. Wir haben morgen eine wunderbare Gastkritikerin, nämlich Balbina. Das ist die tolle Sängerin mit polnischen Wurzeln und wir haben auch einen polnischen Film morgen, nicht den Horrorfilm, Der Turm. Also sie wird sich sicherlich sehr freuen. Das ist ein wunderbarer Film einer jungen Regisseurin, die uns auch besuchen wird. Dann haben wir morgen zu Gast Marcello Martinezzi. Über den Film haben wir gesprochen. Also diese Geschichte eines lesbischen Liebespaares, zweier reifer Damen, die neue Erfahrungen machen. Dann haben wir eine, doch kann man sagen, schon Stammgäste bei uns, Laura Bispuri aus Italien, war ja hier vor 2 Jahren, war das glaube ich, mit Sworn Virgin. Jetzt ist sie wieder im Wettbewerb vertreten mit Filia Mia, also meine Tochter. Und das ist ein Film, der viel erzählt, auch über die italienische Gesellschaft, über die Familienstrukturen. Ein sehr emotional aufwühlendes Werk. Also morgen viele wundervolle Dinge. Kommt also Chili Gonzalez, kommt morgen schon? Chili eventuell? Stehen? Chili Gonzalez kommt morgen auch? Wenn alles gut geht. Werden wir morgen also auch einen Star hier haben, der keine Musik machen wird, glaube ich, aber in jedem Fall sehr unterhaltsam ist, wenn er hier steht und seine Performance dann durchzieht. Also kommen Sie bitte morgen wieder her. Rechtzeitig haben Sie die besten Plätze. 22 Uhr. Wir sagen gute Nacht, bedanken uns bei den Hörern von Bremen 2 und natürlich bei unseren Hörern von Radio 1. Und ich sage Tschüss, bis morgen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.